Frau Landtagspräsidentin, wir sitzen hier im Bayerischen Landtag mit die schönste Kulisse.
Ja.
In ganz München, muss ich schon sagen. Also den Blick, den Sie haben, das ist schon besonders, oder?
Ja, den Blick vorne raus auf alle Fälle. Bei mir vom Büro ist jetzt mehr die andere Richtung, aber der Blick vorne auf die Stadt, auf die Maximilianstraße, auf die Isar, ist wirklich sensationell und bei so einem Wetter wie heute schon gleich dreimal.
Wir reden ja, wie ich wurde, was ich bin. Ich habe im Vorfeld des Gesprächs darüber nachgedacht, was ich alles so wollte, als ich ein Kind war. Also ich wusste, ich hatte einen ganz genauen Plan. Ich wollte einen Friseursalon haben, ich wollte ein Golf Cabrio, dieses Erdbeerkörbchen, und ich wollte zwei Kinder und hatte auch schon den Namen für die beiden. Also Junge und Mädchen war ganz klar, alles gesetzt. Nichts davon habe ich umgesetzt. Wirklich gar nichts. Meine Frage an Sie jetzt, wie war das denn bei Ihnen, als Sie ein Kind waren? Hatten Sie so einen Plan, was Sie mal werden wollten oder wie Ihr Leben aussieht?
Also ich wollte eigentlich schon früh Astronautin werden. Also das hat mich so gereizt, was da oben weit weg ist im All. Und das war natürlich auch zu der Zeit, wo man so als Kind mitbekommen hat, wie die zum Mond geflogen sind. Und das waren ja fantastische Bilder damals und so die ferne, weite Welt. Aber ich gebe zu, das war weit weg. Aber ich habe es immerhin so weit gebracht, dass ich mich um Raumfahrt dann später mal kümmern durfte und auch mal die Riesenchance hatte, so einen Parabelflug zu machen, wo man die Schwerelosigkeit mal erleben kann. Das ist ja auch ganz, ganz selten. Und ich habe vor ein paar Tagen eben gesehen, diese unglaublichen Satelliten, der da verglüht ist im All.
Das Wo haben Sie das gesehen?
Bei mir zu Hause auf der Terrasse. Ach. Und das war wirklich sensationell und ich war vollkommen geflasht, weil ich gesagt habe, was ist das denn? Was
da, ja, klar, man denkt in dem Moment ja gar nicht drüber nach, was das sein könnte.
Nein.
Ne? Man,
also, ja, weil es war eben nicht nur eine Sternschnuppe, sondern das hat bestimmt, also 20 Sekunden bestimmt gedauert und das waren ja viele, viele so Teile. Ich habe schon gedacht, da ist irgendwas runtergeglüht, aber dass das ein Satellit war von Elon Musk, habe ich
das
dann erst nachher
Besonderes.
Gelesen. Ja, also das sieht man, glaube ich, nur durch Zufall und wow, das war echt toll.
Aber hatten Sie dann als Kind, haben Sie dann eine Fernsehserie gehabt als Vorbild, die Sie gern geguckt haben? Oder?
Ja, Raumschiff Enterprise haben wir natürlich alle geguckt, das ist ja klar. Scotty, beam me up und so weiter. Ich glaube, das haben wir alle verschlungen. Also das hat mich immer schon begeistert, irgendwie das All und die Sterne gucken und so. Das war schon immer faszinierend.
Und wie sind Sie aufgewachsen?
Also ich bin aufgewachsen in einem ganz traditionellen Handwerksbetrieb unter anderen Handwerksbetrieben. Also wir waren Elektriker, hinter uns war Heizungssanitär, daneben war der Bäcker. Gegenüber vom Kindergarten, in den ich gegangen bin.
In einer kleinen Ortschaft in Bayern?
In einer kleinen, ja genau. Also die Gemeinde hat jetzt mittlerweile so über 11.000 Einwohner, aber der Ort selber war damals auch noch viel kleiner. Der hat jetzt vielleicht so 2.500 Einwohner. Da kennt man sich natürlich auch und Vater bei der Feuerwehr, die Mama hat sein Geschäft gemacht und wir waren vier Mädchen, sehr eng aufeinander. Ich bin die Jüngste und der Ältere ist gut 5 Jahre älter.
Oh ja, das ist sehr eng.
Sehr eng, also 5¼ Jahre älter als ich und wir waren immer sehr eng zusammen. Ich habe nur zwei Cousinen gehabt, die auch am Ort waren. Also wir waren immer große Kinderschar. Die Nachbarn haben nochmal 6 Kinder gehabt. Da ist immer gut was los gewesen. Richtig lustig.
Also sehr idyllische Kindheit gehabt.
Ja, also total. Und was halt also heute wahrscheinlich überhaupt nicht mehr denkbar ist, aber damals halt noch möglich war, weniger Verkehr. Wir haben auf der Straße dann Federball gespielt. Wir waren immer draußen. Wir wussten, dass wenn es dunkel ist, mussten wir wieder da sein. Und ansonsten haben wir wahrscheinlich auch Unfug gemacht. Wahrscheinlich, vermute ich. Aber auf alle Fälle war das eine tolle Kindheit, muss ich wirklich sagen. Also echt wirklich Glück gehabt.
Aber sind Sie dann von den Eltern, wenn Sie sagen traditionell, sind Sie dann so in Anführungszeichen als Mädchen erzogen worden? Oder weil Sie haben ja dann, Sie haben es ja angesprochen, Ihr Vater war Elektriker, der war selbstständig, hatte einen Betrieb und Sie sind ja in die Fußstapfen des Vaters getreten auch, oder?
Ja, also nachdem wir vier Mädels waren, konnte man jetzt auch keinen Unterschied sehen, ob die jetzt einen Sohn anders erzogen hätten. Ich glaube es jetzt ehrlich gesagt nicht. Und ich bin eigentlich immer gern schon in der Werkstatt gewesen, habe mit dem Opa dann, die Großeltern haben auch im Haus gewohnt, einfach schon rumgebastelt, weil man das immer fasziniert hat. Und wir haben halt im Geschäft auch mitgeholfen. Wir haben wirklich auch, also Kinderarbeit würde ich jetzt da nicht sagen, sondern wir haben halt einfach mitgeholfen. Das war damals selbstverständlich, ob das jetzt irgendwie Rechnungen ausgetragen ist oder irgendwie halt Schuhe putzen oder was halt immer so angefallen ist. Alles Mögliche durften und sollten wir machen. Und uns hat das eigentlich schon auch gefreut, weil wir Verantwortung früh übertragen bekommen haben. Auch in den Vereinen sind wir früh integriert gewesen und haben immer als Lektion gehabt, man soll sich einbringen in die Gesellschaft. Und das hat mich geprägt bis heute. Und das finde ich auch gut und richtig so.
War Ihr Vater, war der Wunsch da, dass noch ein Sohn kommt? Also wurde das jemals thematisiert oder war der ganz glücklich mit vier Mädchen?
Also zumindest hat er es uns mit Sicherheit nicht spüren lassen, auch die Mama sowieso nicht. Und das ganz im Gegenteil, also wir haben eigentlich wirklich immer zusammengeholfen. Wahrscheinlich wäre es einfacher gewesen, wenn jemand Sohn sozusagen das Geschäft übernommen hätte können. Aber es war halt nicht so. Und deswegen haben wir immer trotzdem gut zusammengehalten. Ich habe die technische Laufbahn dann eingeschlagen. Es hat andere Gründe gehabt, warum ich da nicht weitergemacht habe. Aber ansonsten wäre das durchaus eine Option gewesen.
Sie waren ja auf dem Gymnasium und haben dann irgendwann gewechselt und sind auf die Realschule und haben dann mit der Reife gemacht und dann die Ausbildung. Also ja. So wie kam das? War das der Wunsch der Eltern oder?
Nein, also das Gymnasium war mir einfach zu theoretisch. Also ich hab wirklich gute Noten gehabt und hätte mit Sicherheit auch das gut bestehen können. Aber irgendwie war mir das einfach nicht so. Und ich wollte eigentlich eher in die Richtung Handwerk gehen und den Betrieb übernehmen. Und gesagt, da passt auch besser, in die Realschule zu gehen. Und ich habe das auch nie bereut, weil das eine sensationell tolle Schulzeit gewesen ist. Wir waren damals eine Mädchenklasse, keine Mädchenschule. Und man glaubt gar nicht, was wir für einen Spaß gehabt haben. Jetzt 36 Mädchen damals in einer Klasse. So gut, dass wir uns jetzt immer noch in regelmäßigen Abständen zu Klassentreffen treffen. Also das ist eine gute Schulgemeinschaft. Wir haben tolle Lehrer gehabt, die mit uns zum Skifahren gefahren sind außerhalb der Schulzeit. Wir haben Volkstanzkurs gemacht und lauter alle möglichen sonstigen Aktivitäten. Das war wirklich eine tolle Schulzeit und die möchte ich definitiv nicht missen. Also war echt auch ein Glück.
Vor allem, wenn man diese Freundschaften mitnehmen kann, ne? Auf den weiteren Lebensweg.
Ja, also ich habe jetzt da, aus der Zeit ist jetzt nicht meine engsten Freundin, aber wir treffen uns immer wieder. Und das ist, finde ich, so schön, dass man sich dann sofort wieder versteht und auch einen Spaß hat. Natürlich, alte Geschichten werden dann auch immer aufgewärmt, aber das ist echt toll. Und die sind halt alle nur irgendwie, die meisten in der Gegend irgendwo gewesen oder geblieben. Und das ist dann schön, wenn man sich wieder trifft. Ja, und dann bin ich halt in die Lehre gegangen. Also eigentlich ursprünglich wollte ich eher Richtung Wirtschaft gehen, also Wirtschaftsbereich gehen, habe ich auch festgestellt, dass das nichts meines ist. Ich war im Wirtschaftszweig und habe dann festgestellt, Mathephysik ist halt einfach eher meines und habe dann die Lehre als, damals hat es Radio- und Fernsehtechnikerin geheißen. Das gibt es heute, glaube ich, in dem Ausmaß gar nicht mehr. Das heißt zumindest jetzt anders. Und es gibt auch die Sachen nicht mehr, die man damals gemacht hat. Also ein Röhrenfernseher zum Beispiel werden Sie nicht mehr finden oder ein Röhrenradio oder...
Nein.
Es wird auch nicht mehr allzu viele Sachen geben, die man so reparieren kann, wie wir das damals gemacht haben. Da hat man halt noch Lötstellen gefunden und hat ja auch Fehlersuche betreiben können. Und ich habe dann meistens die kleinen Walkmans gekriegt, weil ich die kleineren Finger gehabt habe zum Reparieren. Das sind ja so, ich weiß nicht, die Walkmans kennt man heute gar nicht mehr.
Also ich kenne es noch, aber natürlich die jungen Leute kennen es nicht mehr.
Genau. Also wo man ganz stolz war, wenn man
ganz Walkman, stolz.
Ganz stolz.
Also diesen kleinen Kopfhörer dann mit diesem Schaumstoff dran.
Genau, ja, und halt, also es gab halt einfach auch lustige Gegebenheiten, weil halt das unüblich war, damals total unüblicher Mädchen in so einem Beruf zu haben. Und das ist mir dann auf der Baustelle, wo sie gemeint haben, ich klaue da irgendwas erst auf der Baustelle, weil ich da rumlaufe auf dem Dach, wo sie gemeint haben, jetzt nehmen schon die Monteure ihre Freundinnen zum Arbeiten mit. Also wirklich ulkigste Situationen, die man dann erleben konnte und durfte als Mädchen in so einem Bereich. Das ist schon toll. Und über den Dächern von Rosenheim damals zu arbeiten, war ja dann auch ganz spannend.
Aber das heißt, in der Berufsschulklasse, Sie waren ja dann Berufsschule, nehme ich an, waren Sie dann das einzige Mädchen?
In der Berufsschule war noch eine, die hat aber was anderes gelernt, aber so was Artverwandtes sozusagen, aber in der Technikerschule, also das war dann die Fortbildung.
Sie haben ja dann weitergemacht?
Genau, in München, in der Schwanthaler Straße, da war ich dann wirklich allein unter 100, nicht nur in der Klasse, sondern das war dann in diesem Jahrgang, waren dann an die, glaube ich, 90 Techniker, Schüler und da war ich dann die Einzige. Da durfte ich dann auch wieder gegen Vorurteile kämpfen, wie es halt so war.
Ich wollte gerade sagen, also das stellt aber dann auch für das, was danach kam, oder? Für die Politik. Deswegen wirken Sie wahrscheinlich auch immer so entspannt, oder?
Schön, wenn ich entspannt wirke, das ist immer gut. Nein, das stellt schon, weil man einiges schon erlebt hat und man damit auch umgehen kann. Und das hat in der Politik mit Sicherheit auch nicht geschadet. Da waren sie ja auch damals noch weniger Frauen als jetzt und in der Technikerschule war es halt auch so, da musste ich schon bei den Lehrkräften meistens dann beweisen, so nach dem Motto, die kann es halt doch, macht es nicht aus Verlegenheit und das hat mich dann echt gefreut, bin ich eigentlich noch stolz, ich glaube, ich habe damals den besten Abschluss gemacht von allen.
Und man kann Jungs beeindrucken damit, oder?
Ja,
aber... Wenn man sagt, was man alles selbst reparieren kann, weil ich brauche dich eigentlich gar nicht, ich kann es selbst machen.
Ja, manche, glaube ich, haben da durchaus einen Respekt. Generell, wenn es um Strom geht, haben viele, glaube ich, einen großen Respekt. Aber das war einfach auch eine tolle Zeit, wenn man da in München halt mit so vielen Gleichgesinnten in der Schule gewesen ist. Die haben ja dann als Schafkopfen gelernt, nachdem es mein Vater mir nicht gelernt hat.
Warum hat er es Ihnen nicht beigebracht?
Keine Ahnung, also entweder nicht ergeben oder er hat gemeint, das braucht es für ein Mädchen wahrscheinlich nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, was da später war. Sehr froh, dass ich gespielt habe. Und deswegen habe ich das dann auch später gut brauchen können in der Politik. Schafkopfen ist immer wichtig.
Das ist ganz wichtig, gerade in Bayern.
Ja, und im Bundestag war das auch immer sehr wichtig.
Ja, kann man glänzen auch damit, ne? Weil so viele gibt es dann wahrscheinlich auch nicht, die es in Berlin können, oder?
Ja, da gibt es eine eingeschworene Gesellschaft mehr, da gibt es auch so eine nette Geschichte. Also
gibt es eine Schafkopfrunde im Bundestag?
Ja, die geht davon aus, dass es immer noch gibt, aber es hat damals, also wie ich drum war, wirklich eine eingeschworene Truppe gegeben, die hat MUTZ geheißen, Mut und Zuversicht, war immer das Kurzwort, Codewort, wir gehen MUTZ-Runde spielen, und da hat sogar in Bonn hat es einen eigenen Raum dafür gehabt in der damaligen parlamentarischen Gesellschaft, und in Berlin haben wir dann auch quasi so einen eigenen Raum gehabt, und das war immer total lustig, wie so eine Enklave. Hat es weniger gegeben wie einen aus Niedersachsen, der dann mitgespielt hat, die anderen waren halt alle aus Exil-Bayern. Aber das Lustigste, deswegen erzähle ich die Geschichte immer so gern, wie wir das erste Mal nach Berlin gekommen sind, das war zur Bundespräsidentenwahl, 99 war das. Und da waren wir noch in Bonn damals. Mhm. Und da haben wir übernachtet im Hotel, ich sage jetzt nicht welches Hotel, aber auf alle Fälle haben wir dann angerufen oder ist angerufen worden, wir bräuchten einen Raum zum Schafkopfen. Und dann hat es erstmal gedauert und hat die Dame zurückgerufen, das tut ihr sehr leid, aber Tiere sind im Hotel nicht zugelassen.
Ja, das ist Berlin, wa? Ja.
Wir haben uns weggeklacht.
Ja, klar, das kennen die natürlich gar nicht.
Das ist wohl wahr. Die sagen ja meistens Schafskopfen. Aber deswegen sind das so nette Episoden, die dann...
Das finde ich an Ihnen ja auch was sehr Charmantes, dass Sie immer bayerisch auch reden.
Ja.
Also das bei Ihnen hört man, egal wo Sie sind, ob Berlin oder München, Sie haben einfach den Dialekt.
Ja, das liebe ich auch und habe sogar die Sprachwurzel dafür bekommen. Also jetzt... Das eine ist der Akzent, die kann natürlich noch deutlich und derber bayerisch reden, dann wird es schwierig. Das haben manche Kollegen dann auch miterleben dürfen, dass sie es dann nicht mehr verstehen.
Schimpfen Sie manchmal richtig bayerisch?
Oder? Ja, schimpfen eigentlich weniger, aber wenn es so lustig wird, dann wird wirklich schnell und bayerisch. Ich weiß nur, dass... Ja, das überlege ich mir jetzt nicht. Ich sage jetzt nicht, wer es war. Mein Kollege, prominenter Kollege aus Berlin, der hat dann uns auf einmal nicht mehr verstanden, wie die Gerda Hasselfeld und ich dann kurz mal richtig ins Bayerische abgeschwenkt sind.
Ja, Sie sind ja aus Oberbayern?
Ja, genau. Tiefes Oberbayern,
tiefstes,
Oberland.
Tiefstes Oberland.
Ja, da wird auch wirklich Gott sei Dank noch Dialekt gesprochen. Und was ich ganz witzig finde, das haben wir zum Beispiel nicht gemacht in der Jugend, aber die jungen Leute, die schreiben jetzt auch SMS sehr stark im Dialekt.
Echt? Wieder,
ja. Oder Messenger-Nachrichten halt einfach. Und das ist jetzt, finde ich, spannend. Das hat es bei uns eigentlich überhaupt nicht gegeben.
Aber wurde Ihnen das mal zum Nachteil ausgelegt, wenn Sie in Berlin oder in Bonn bayerisch geredet haben?
Nein, also, man kann das schon verstehen, glaube ich.
Man kann es sehr gut verstehen, aber es ist einfach sehr charmant.
Die Klangfarbe ist erkennbar, und da habe ich eigentlich eher nie Probleme gehabt, ganz im Gegenteil. Manche haben mich für Österreicherin gehalten.
Also, nein. Ich werde immer für eine Fränkin gehalten, weil ich das R rolle.
Ja, aber Sie sind aus?
Aus Hessen.
Aus Hessen, ja.
Aber München, also seit 24 Jahren in München.
Ja, ja. Aber das der hessische Einschlag, genau. Aber gut, aber Unterfranken reicht ja auch weit Richtung
geht Hessen. Geht ja, genau, Aschaffenburg, ne? Das geht ja genau. Ja. Aber ich würde gerne nochmal zurückkommen auf diesen Moment, als Sie Ihrem Vater oder Ihren Eltern gesagt haben, dass Sie Lust haben, das Geschäft zu übernehmen, dass Sie diesen Weg einschlagen wollen.
Also die haben das natürlich toll gefunden und haben das auch unterstützt und haben auch nie irgendwie Probleme gemacht, dass ich vom Gymnasium abgehe, sondern die haben uns da sowieso immer unsere Freiheiten gelassen, was wir uns denken. Zwei von den Vieren sind aufs Gymnasium gegangen und die andere war auf der Realschule. Die ist gerade raus, wie ich rein bin. Aber mit der habe ich übrigens dann gemeinsam auch im Geschäft gearbeitet, die dann auf der Realschule war. Also wir haben da eigentlich immer gutes Einvernehmen gehabt. Die haben das immer unterstützt, alles, was wir uns vorstellen. Haben uns auch sportlich und in jeder Hinsicht wirklich, was sie machen konnten, unterstützt. Und das war schon toll.
Was haben Sie gemacht als Kind für den Sport?
Ich habe auch Leichtathletik gemacht. Hochsprung war so... wahrscheinlich das, was für mich am geeignetsten war. Aber vor allem,
die waren immer schon die Größte wahrscheinlich, auch in der Klasse, oder?
Ja, beim Ballett haben sie mir rausgeschmissen, weil ich zu groß war. Also was heißt rausgeschmissen? Also,
wurde ihnen nahegelegt.
Die Reihe wurde etwas gestört, also das habe ich auch mal gemacht irgendwann. Aber Radfahren war dann eigentlich meine Hauptdisziplin. Und wir haben einen tollen Radsportverein gehabt, der wirklich ganz, ganz tolle Jugendarbeit gemacht hat. Und die Schwester, mit der ich gearbeitet habe, und ich, wir waren dann wirklich gut im Rennradfahren unterwegs, sind auch sehr prominente Mitradler bei uns gewesen, zum Beispiel der Bora Hans Grohe, also das Team, das Tour de France Team, der Chef von Bora, der das entwickelt hat, der ist mit uns gefahren, und der Teamchef sozusagen, der Rolf Denk, das waren unsere Mitradler, die waren zwar ein bisschen jünger wie wir, aber das war echt ein lustiger Haufen.
Das heißt, Sie sind Rennradfahrerin,
genau.
Also Sie sind Profi.
Profi, also wir sind,
oder Leidenschaft.
Wir sind viel Rennrad gefahren damals und wirklich sehr viele Kilometer und Trainingslager und alles, was dazugehört, auch wirklich Rennen gefahren. Das war schon eine spannende Zeit.
Und wenn man als jüngstes von vier Mädchen aufwächst, man ist das Nesthäkchen, die Prinzessin. Ich weiß nicht, wie waren Sie so als Kind?
Ja, also natürlich wahrscheinlich frecher wie die anderen, vermute ich jetzt mal. Immer ein bisschen vorlaut. Ja, irgendwie, der Nikolaus hat mir mal ein Schloss, das weiß ich, deshalb, weil es das Foto auch noch gibt, also von Nikolaus, der mir dann so ein Schloss hingelegt hat, hat gesagt, wenn ich es weiter so viel und so dauernd rede, hängt er mir ein Schloss.
Oh. Nein. Sind da Tränen geflossen?
Nö. Pädagogisch vielleicht etwas herausfordernd für heutige Zeiten, aber es hat nicht nachhaltig Wirkung gezeigt, befürchte ich.
Das würde vielleicht der eine oder die andere heute auch gerne mal Ihnen hinlegen, oder?
So ein Schloss.
Ja. Ja. Und wie kam dann eigentlich dieser Wechsel? Also, dass Sie gesagt haben, okay, beruflich das eine. Und wie haben Sie dann den Weg in die Politik gefunden?
Eigentlich, das war auch schon ein bisschen vorbestimmt, weil ich immer schon mich engagiert habe. Also ich war immer Klassensprecherin, ich war Schülersprecherin in der Realschule, wo wir dann auch viel organisiert haben. Und das war mir immer schon ein Anliegen, mich da für die Allgemeinheit zu engagieren. Ich habe mit 18 Jahren schon die Bar geleitet bei unserem Volksfest. Also wir waren halt immer irgendwo aktiv und dann war mein Vater im Gemeinderat und wie der aufgehört hat, habe ich gesagt, dann kandidiere ich doch für den Gemeinderat. Und das hat er natürlich sehr unterstützt und hat ihn auch gefreut. Und das, die örtliche JU war dann auch eine wirklich nette Freundschaftsklicke, die wir dann auch hatten, wo wir viel auf den Weg gebracht haben. Und deswegen bin ich dann in den Gemeinderat eingestiegen. Das war aber in keiner Weise eigentlich geplant, dass ich da das mal erstmal in Beruf sehe. Und ich war allerdings auch ein bisschen frech damals, weil ich erst 3 Jahre im Gemeinderat war und habe mir damals eingebildet, dass ich Bürgermeisterin werden könnte, sollte. Und habe dann auch mit 3 weiteren Mitstreitern gekämpft und es hätte fast geklappt. Aber intern bin ich dann an meiner Partei gescheitert, aber nur ganz knapp in der Stichwahl. Aber immerhin.
Immerhin, also für eine Berufsanfängerin auf jeden Fall, also Nebeneinstieg. Das heißt aber, das klingt so ein bisschen, Sie haben so ein bisschen den Weg Ihres Vaters auch, sind Sie gegangen, oder? Waren Sie so die Ängste von den vier Mädels mit Ihrem Vater?
Also bei uns hat es das eigentlich gar nicht so gegeben, dass das irgendwie Lieblinge oder, also zumindest habe ich es nicht so empfunden, sondern die haben uns eigentlich sehr gleich gut behandelt, aber ich war halt einfach technikaffiner wie meine anderen Schwestern und ich habe halt auch das Politische mehr drin gehabt. Vielleicht ist das von der Mentalität von meinem Vater durchgeschlagen, das kann schon durchaus sein. Aber also das war jetzt keine Bevorzugung oder irgendwas. Aber stolz, glaube ich, war er schon dann.
Das glaube ich schon auch. Und ich weiß nicht, hatten Sie als Kind diesen Wunsch, dass Sie selbstständig bleiben wollen, dass Sie Ihr eigenes Geld verdienen wollen, also dass Sie so Ihren Weg gehen, Karriere machen wollen? Oder war da eher so der Wunsch, ich will irgendwann heiraten im weißen Kleid, Kinder haben, sowas?
Ja, von dem habe ich jetzt so extrem geträumt, muss ich ehrlich sagen. Also die Eigenständigkeit war mir schon immer sehr wichtig. Ich habe dann auch einige Jahre in der Hubschrauberentwicklung gearbeitet. Und das war für mich natürlich ganz was anderes, als wenn man aus einem selbstständigen Elternhaus herauskommt. Da habe ich mich schon umstellen müssen, sozusagen in so eine große Firma sich einzugliedern. Aber es hat sich ja dann anders entwickelt. Aber das auch nicht geplant, sondern dass ich dann in den Landtag gekommen bin. Das muss ich deswegen immer sagen, weil das war halt wieder einfach auch mal Risiko einzugehen. Das war 1993, kurz nach der Streibl-Rücktritt. Und da war ja die CSU ganz, ganz, ganz schlecht dagestanden, auch mit 38%. Was für damalige Verhältnisse sehr schlecht.
Katastrophe war.
Sehr schlecht gewesen ist. Auf jeden Fall war die Wahrscheinlichkeit, über die Liste in den Landtag einzuziehen, quasi gegen null. Und da hat sich auch keiner drum gerissen, auf die Liste zu gehen. Und ich habe diese Chance gesagt, ich kann ja nichts verlieren, ist ja vollkommen egal. Und wups, war ich drin. Jetzt ziemlich genau, wann haben wir es gesagt? Am 30. Oktober, oder? Am 30. Oktober sind es genau 30 Jahre. Schon war ich da.
Das heißt, Sie sind jemand, der sagt, okay, ich probiere es jetzt einfach mal.
Genau, also man muss manchmal auch springen. Also man muss halt dann die Chance auch, oder manchmal muss man das Glück haben, dass man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Und dann aber auch zu springen und zu sagen, ja, das packe ich jetzt. Also Risiko ist immer im Leben dabei und man hat nie eine Erfolgsgarantie. Und das habe ich halt dann genutzt und das hat sich auch sehr positiv dann entwickelt. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich dann in den Landtag gekommen bin. Und es war auch wieder nicht geplant, in den Bundestag zu wechseln, weil da auch kurzfristig einer ausgefallen ist. Ich glaube, 8 Wochen vor der Wahl im Bundestag. Und ich war schon aufgestellt für den Landtag. Es war eigentlich schon alles mehr oder weniger eingetütet. Und dann bin ich halt auch gesprungen, obwohl ich eigentlich gar nicht unbedingt nach Berlin oder damals nach Bonn wollte. Hat sich aber auch positiv dargestellt im Nachhinein. Ja, man muss halt Chancen,
die Chancen ergreifen, die sich anbieten. Sie sind ja, wenn man jetzt die bayerischen Spitzenpolitiker anschaut, sind Sie eine der wenigen. Sie haben ja alles. Also Sie sind in Bayern erfolgreich, Sie waren aber auch in Bonn erfolgreich und Sie waren in Berlin erfolgreich.
Und in Brüssel.
Und in Brüssel waren Sie auch.
Ja, genau. Und zwar sehr oft. Also es gibt wenige Minister, die so oft wahrscheinlich waren wie ich. Also die Landwirtschaftsminister insgesamt sind neben den Finanzministern diejenigen, die am meisten in Brüssel zu tun haben, weil das eigentlich zu 100% fast vergemeinschaftet ist. Also wie man so im Fachchinesisch sagt, also die Rahmenbedingungen werden sehr stark in Brüssel. Und deswegen habe ich das auch toll gefunden, diese Erfahrung Brüssel, Berlin.
Hatten Sie da immer eine Wohnung, also in jeder Stadt?
Nee, in Brüssel waren wir im Hotel.
Und Berlin und Bonn?
Hatte ich eine Wohnung. Ich habe in Berlin sogar drei verschiedene.
Wo haben Sie gelebt in Berlin?
Die erste Wohnung, die war Wand an Wand mit der damaligen amerikanischen Botschaft. Das ist deswegen so gravierend gewesen, weil bei dem 9-11 bin ich fast immer bei mir in die Wohnung reingekommen. Also, weil das war natürlich alles abgesperrt.
Ja.
Ich bin dann aber schon reingekommen, aber auch nur deswegen, weil ich meinen Zweitwohnungssteuerbescheid dabei in der Wohnung dann nachweisen konnte. Also gut, wenn man die Zweitwohnungssteuer zahlt, weil ich habe mein Ausweis ist ja auf Bayern ausgestellt. Ja. Also ich hatte keinen Nachweis gehabt, dass ich da wohne, aber Zweitwohnungssteuerbescheid. Und das andere war dann auch eine dramatische Geschichte, weil das ist direkt zwischen Maritim Pro Arte, dem Hotel, und der Botschaft. Und da ist eine Tiefgarage unten drin. Und dann habe ich den Polizisten unten nur den Hinweis gegeben, ob sie eigentlich wissen, dass die Tiefgarage bis an die Wand von der amerikanischen Botschaft geht. Da sind sie ein bisschen
nervös geworden.
Ja, aber deswegen sage ich, das war das eine. Und dann bin ich auf der anderen Seite bei der gegenüber von der STEF, von der Ständigen Vertretung. Also
das heißt aber, ist das Mitte, oder?
Das ist alles,
Sie haben Mitte. Alle in Mitte gewohnt, genau. Alles Mitte. Weil ich bin ja jetzt auch seit knapp 3 Jahren in Berlin, also München, Berlin.
Und wo sind Sie da?
Auch in Mitte. Im Spittelmarkt.
Ja, genau. Toll, ja. Das ist auch schön.
Genau, da wollte ich auch unbedingt hin.
Ja, und ich bin dann am Nordbahnhof gelandet.
Ja.
Das war dann die letzte Station.
Weil es doch immer heißt, Münchner können sich nicht wohlfühlen in Berlin. Aber ich finde, beide Städte haben ja ihre Vorteile, oder? Haben Sie sich wohlgefühlt in Berlin?
Ja, grundsätzlich habe ich mich schon wohlgefühlt. Aber muss ich dazu sagen, ich war natürlich nie am Wochenende da.
Das stimmt auch.
Also insofern würde ich jetzt auch nicht sagen, also wenn ich mal da war und wenn ich Besuch gehabt habe, dann bin ich auch wieder sehr gerne mit dem Radl in der Gegend rumgefahren und habe mir alles Mögliche angeschaut, was man halt da mit dem Radl anschauen kann. Und ich finde die Stadt schon toll. Und was damals halt so spannend gewesen ist, in der Zeit, also 99, war ja noch alles sehr am Anfang. Und die ganze Stadt hat noch ganz anders ausgeschaut. Und das war ja alles noch so im Aufbau begriffen. Und wenn man das so gesehen hat, über die 15 Jahre, wie sich das dann wirklich modernisiert hat und wo sich das Geschehen auch, finde ich, sehr stark verlagert hat, zumindest für mein Gefühl, von dem alten Zentrum im Westen, also am Kudamm und so weiter, eher so in die Mitte. Also zumindest ist es mein Eindruck gewesen, dass da sich einiges verlagert hat.
Und so ist es inzwischen auch. Also Mitte ist fast cooler als Kudamm. Also man muss halt wissen, wo man wohnen möchte.
Ja.
Was will man? Aber die Wege sind einfach wahnsinnig weit in Berlin.
Stimmt. Und ich bin im Marathon mit den Rollerblades gefahren.
Auch noch?
Das bin ich auch noch gefahren. Ja,
das ist krass.
Aber noch krasser ist, weil deswegen war mir das sehr, sehr im Gedächtnis. Also ich bin jetzt nicht so schlecht gefahren. Ich glaube, es waren 2 Stunden 5. Und es war, finde ich, sehr schnell. Also für meine Verhältnisse sehr schnell. Aber ich bin dann wirklich, oder ich bin 2:03 gefahren so. Und der heilige Gebre Selassie ist es gelaufen in 2:05. Und dann hast du ungefähr ein Gefühl.
Da wird nochmal die Dimension ganz neu eingeordnet. Ja. Aber immerhin, Sie haben es gemacht.
Ja, schon. Sie aber das ist mir heute noch ein Rätsel, wie man so schnell laufen kann. Also das ist irre. Und vor allem über die Strecke. Also
ja.
Also das hat mich nachhaltig beeindruckt mit den Marathonläufern, was das für Strecken sind.
Aber hat Sie Berlin auch geprägt, glauben Sie? Also dieser Weg raus aus Bayern und dann eben Brüssel, Bonn, Berlin, also dass Sie eben auch andere Städte erlebt haben?
Doch, auf alle Fälle. Also es hat mit Sicherheit auch den Horizont deutlich nochmal erweitert. Man hat schon ganz andere Kollegen. Man hat auch, also wenn man es jetzt mit den heutigen Verhältnissen oder mit den damaligen Verhältnissen im Landtag vergleicht, das waren ja eigentlich nur 3 Parteien, das ist natürlich ganz anderes. Du hast die ganzen Landsmannschaften nochmal ganz anders. Und es ist halt ein großer Unterschied, ob jemand, das ist jetzt nicht böse gemeint, sondern es gibt einfach landsmannschaftliche Unterschiede zwischen Niedersachsen und Oberbayern. Es sind
Welten.
Ja, merkt man Unterschiede. Oder auch natürlich zwischen den ostdeutschen Bundesländern. Da gibt es halt einfach ganz andere Mentalitäten. Und manche muss man sie erstmal rantasten, dass man die versteht, wie sie dann auch ticken. Und ich habe das als Landwirtschaftsministerin auch in vielfältiger Weise immer auch miterlebt, weil die ganz andere Landwirtschaft zum Beispiel haben, als das bei uns üblich ist. Also ich war jetzt eben die Tage oder wieder auf den Almen droben. Das musste ich denen erstmal erklären, was das eigentlich bedeutet, dass bei uns ein durchschnittlicher Betrieb 30 Hektar hat. Und das ist bei denen nicht einmal ein Nebenerwerbsbetrieb, würde ich mal so sagen. Und da muss man dann wirklich erst mal sich... wird jetzt warm. Darf ich das ganz kurz schnell?
Ja. Ich bewundere Sie eh, dass Sie das Jackett anhaben. Mir ist es zu warm heute.
Ja, mir ist es auch zu warm heute. Und tu das gleich mal hin. Und da muss man halt dann auch viel erklären und verstehen, muss man die verstehen und halt auch bereit sein, das aufzunehmen. Das hat mir eigentlich immer sehr viel Spaß gemacht, auch mal die andere Sichtweise auch zu erkennen und auch ganz andere Themen, die man halt einfach nur in Berlin haben kann, zum Beispiel die Raumfahrt, die ich vorher erwähnt habe. Das war halt unglaublich spannend, die Raumfahrtförderung dazu zu begleiten und zu erfahren, was da eigentlich alles erforscht wird. Da geht es ja nicht nur um das, dass irgendwas hochgeschossen wird. Zum Beispiel war da eine Aktion, wo dann das ganze Erdoberfläche dreidimensional vermessen worden ist. SRTM hat die Aktion geheißen Shuttle Radar Topography Mission. So, ich krieg's noch hin. Und also ich bin halt so technikaffin, es hat mir total Spaß gemacht, die ganzen Forschungseinrichtungen auch zu besuchen. Das ist schon was Spannendes gewesen.
Das heißt aber nochmal auf Ihren Beruf, auf den ursprünglichen Beruf, Sie brauchten noch nie einen Mann wahrscheinlich, der Ihnen irgendwas repariert, oder? Das können Sie selbst, ein Handwerker.
Naja, also.
Oder delegieren Sie auch gerne?
Nein, also ich mittlerweile mache das auch nicht mehr, weil ich könnte es auch einfach nicht mehr. Da hat sich auch in der Technik sehr vieles verändert. Ja. Und jetzt einmal ganz ehrlich, wenn jetzt Heizung, Sanitär, ich kann zwar die Grundzüge vielleicht irgendwo nachvollziehen, aber ich könnte es einfach nicht machen. Es muss ja auch nicht sein.
Nein, es gibt ja auch Berufe, die das machen, genau.
Ich hätte auch das Werkzeug und das Zeug gar nicht mehr, da wird schon mal losgehen.
Sie haben ja im Kabinett Angela Merkel gearbeitet. Sie haben
Kabinett 1 sogar, da bin ich.
Kabinett 1, genau.
Und 2.
Ja. Genau. Was haben Sie gelernt von Angela Merkel?
Ja, die hat einfach eine unglaubliche stoische Ruhe auch immer ausgestrahlt. Die war eigentlich, ich kann mich nicht erinnern, dass sie irgendwann mal groß hektisch geworden ist oder irgendwas, sondern die ist, hat sehr genau zugehört. Hat oft mal gar nicht so viel gesagt, aber man hat sich ungefähr vorstellen können, was er sich denkt und hat versucht, die Enden auch immer zusammenzubinden. Und das war mit den unterschiedlichen Koalitionspartnern ja nicht immer ganz einfach. Also ich habe sowohl FDP als auch SPD miterlebt und dort die Fäden zusammenhalten ist in der Tat manchmal nicht ganz einfach. Und es waren natürlich damals auch Zeiten so nach der Schröder-Regierung sehr viel Aufschwung und sehr viel wirtschaftliche Kompetenz da voranzubringen. Das waren tolle Zeiten auch, da hat man viel bewegen können.
War das früher einfacher als Frau in der Politik zu bestehen als heute? Oder würden Sie sagen, es ist ganz egal, es ist immer schwer oder es ist immer einfach?
Ich glaube, das ist immer gleich. Also damals hat man ein bisschen, das stimmt jetzt, wie ich ganz angefangen habe, da hat man eher so ein bisschen den Exotenstatus gehabt. Dann haben sich manche immer gedacht, eher das ist eine Quotenfrau, was ich nie glaube gewesen zu sein. Aber es wird immer Machtkampf sein in der Politik. Und da muss man halt mit seinen Themen überzeugen, mit seinem Fachwissen überzeugen. Und das ist, glaube ich, die Hauptlehre, was man in der Politik wissen muss, dass man nicht nur dass man in die Tiefe einsteigen muss. Und dass man Fachfrau oder Fachmann sein muss für bestimmte Themen, weil sonst kommt man einfach nicht durch oder wird man nicht realisieren.
Und Freundschaften sind, glaube ich, wichtig, oder? In der Politik. Also diese Netzwerke sind extrem wichtig.
Ja, also auf alle Fälle. Und das ist schön, wenn man die halt dann auch über ganz Deutschland...
Und Sie haben die natürlich sich aufgebaut über all die Jahre.
Ja, Gott sei Dank.
In verschiedenen Städten, das finde ich eben das Besondere. Ja.
Also ganz toll, der Michi Kretschmer. Wann erscheint das?
Das erscheint nach der Sachsenwahl, ja.
Ja, ist ja geil.
Aber dem war ich jetzt vorletzte Woche.
Genau. Ja. Der Michi Kretschmer war zum Beispiel mein Stellvertreter. Ich war Arbeitskreisvorsitzender, er war mein Stellvertreter. Ich habe mit dem immer unglaublich gerne wirklich zusammengearbeitet. Das war ein echt toller Kumpel, muss ich sagen. Ich drücke ihm natürlich
alle Daumen. Leiden Sie mit ihm jetzt, was da in Sachsen abgeht?
Ja, ein Stück weit schon, weil wenn man so die Wahl so inzwischen... Ich darf jetzt nicht sagen.
Sie dürfen alles sagen.
Nein. Also, wenn man dann keine große. Also, wir wissen ja nicht, wie es ausgeht. Ne? Aber wenn halt die Optionsmöglichkeiten sich sehr verengen, ist das halt natürlich schon schwierig. Und der hat wirklich einen tollen Job gemacht. Und der
ist auch sehr beliebt in Sachsen.
Ja. Also, wenn der direkt gewählt werden würde, glaube ich, wäre der unangefochten.
Zwischen 55 und 70% der Sachsen sagen, sie würden ihn direkt wählen, aber sie wollen dann auch nochmal die AfD wählen. Und das ist natürlich schwierig, weil dann ist ja der Ministerpräsident auch weg. Also, darüber muss man sich halt Gedanken machen.
Das ist immer die Schwierigkeit, dass man manche taktische Wähler und Protestwähler halt auch sagen muss, es kommt vielleicht manchmal das genaue Gegenteil raus. Das war bei der letzten Bundestagswahl zum Beispiel zu sehen. Die wollten eigentlich ganz was anderes und haben dann eben die Ampel gekriegt.
Genau, die ist ja jetzt dann da, die Ampel.
Ja, genau. Mal schauen, ob sie in Ostberlin noch lange, aber in Ostdeutschland noch lange da ist. Das scheint ein bisschen schwierig zu sein.
Wenn man den Umfragewerten glaubt, wird es eng oder quasi nicht mehr vorhanden
dann. Ja, dann schauen wir mal, was bei denen passiert. Also, aber das ist jetzt in der Zukunft, das können wir jetzt nicht. Müssen wir jetzt mehr sagen, dann am Montag wissen wir mehr.
Genau, Montag wissen wir mehr. Sie haben ja, wie gesagt, unter Angela Merkel, also Sie waren in Ihrem Kabinett bei Angela Merkel, Sie haben auch unter Horst, oder ja, wie sagt man, im Kabinett von Horst Seehofer gearbeitet und auch kurz bei Markus Söder, ja. Sie sind gewechselt 2013 von Berlin nach Bayern.
Ja.
Haben Sie das jemals bereut?
Nein. Nein, habe ich nicht bereut, weil das war, glaube ich, auch der richtige Zeitpunkt. Und mir hat es auch wirklich Spaß gemacht, Wirtschaftsministerin hier zu sein, weil Bayern so ein unglaublich starkes Land ist. Und ehrlich gesagt, wir das wahrscheinlich erst von außen wirklich erkennen, wie stark das Land eigentlich ist, was für ein Herzzentrum auch da ist, wenn man die ganzen großen Firmen sieht, die hier bei uns sind, aber eben auch die großen Mittelständler, die wir bei uns haben, die nicht unbedingt jeder kennt. Es gibt Mittelständler bei uns, die haben 60.000 Mitarbeiter. Und Mitarbeiter, die kennt kein Mensch. Aber die sind extrem stark oder natürlich ganz kleine Betriebe oder natürlich, was mir sehr wichtig immer gewesen ist, diese ganzen Gründerszenen da aufzubauen. Also das war toll. Also deswegen, das habe ich nie bereut, weil das einfach ein Land ist, für das es sich lohnt, sich einzusetzen.
Aber ich glaube, viele dachten, dass wenn Sie jetzt so zurückgehen von Berlin nach Bayern, dass Sie dann Ministerpräsidentin werden.
Ja, das war eine denkbare Option, aber es war ehrlich gesagt vor allem für mich als Bezirksvorsitzende von Oberbayern erkennbar, dass wir einen Schub brauchen bei den Wahlen. Und das hat ja eigentlich dann auch ganz gut funktioniert, wenn man ganz ehrlich ist. Wir haben dann die absolute Mehrheit wieder bekommen und vielleicht habe ich einen kleinen Beitrag dazu auch leisten können.
Aber Sie waren ganz oft Stellvertreterin, ne? Also Sie sind ja stellvertretende Ministerpräsidentin gewesen. Sie waren 2 Tage, waren Sie mal Ministerpräsidentin?
Ja.
Vorübergehend, wann war das? 2018, September?
Ja, das war genau
16. September, glaube ich, oder?
Ja.
Waren Sie 2 Tage Ministerpräsidentin?
Formal, ja.
Ja, genau. Formal, ja.
Genau, formal war ich das mal kurz 2 Tage.
Aber das hat Sie nie gereizt?
Das wäre eine denkbare Option, aber es hat sich halt nicht ergeben. Aber ich habe da keinen Hader damit, ganz im Gegenteil. Ich fühle mich jetzt momentan sehr, sehr, sehr wohl in dieser Position. Eigentlich muss ich sagen, ist das eine Traumposition.
Ich wollte gerade sagen, ist das ein Traumjob? Ist das der beste Job, den man in Bayern haben kann, dass Sie Landtagspräsidentin sind?
Ja, also ich finde, für mich passt er. Es ist ja immer die Frage, ob es zu einer Person auch dementsprechend passt. Und ich finde, ich habe da eigentlich wirklich, weil ich ein sehr ausgleichendes Wesen habe, weniger das polarisierende Wesen, das ich schon immer auch ein bisschen über die, also praktisch das Gesamte. Und deswegen liegt mir diese Position sehr.
Aber dass Sie immer dieses Stellvertreterin, also immer die, nicht die Nummer 1, sondern die Nummer 2, hat das was damit mit Ihrem Wesen zu tun, weil Sie es nie wirklich wollten oder weil Sie eine Frau sind, weil die Männer einfach härter waren oder sich mehr durchgesetzt haben?
Ja, weil, ja, vielleicht habe ich nicht diesen extremst Machtgier, die vielleicht andere auch haben, die habe ich vielleicht einfach nicht, weil ich sage, es gibt auch noch andere Dinge im Leben, die wichtig sind und deswegen habe ich vielleicht auch nicht bis zum Letzten gekämpft.
Na gut, Sie überspringen jetzt einige Posten und werden dann gleich Bundespräsidentin, oder?
Guter Versuch.
Nein, aber Ihr Name fällt in Berlin natürlich, wenn es um diese Position geht. Ist mir natürlich klar, dass Sie da heute nichts dazu sagen können. Aber Sie sind jetzt, ich sag mal so, nicht auf Bayern festgelegt. Also wenn doch nochmal der Ruf kommt, irgendwo anders in eine andere Stadt zu wechseln, dann wäre das durchaus
möglich. Fragst mich doch das einmal in ein paar Jahren wieder.
Ja, vielleicht können wir nächstes Jahr mal drüber reden, ne? Oder übernächst, ja. Aber wie gesagt, aber Sie sind ja offen, das meine ich. Sie sind ja jetzt niemand, der auf Bayern festgelegt ist. Sie machen das, was Ihnen Spaß macht.
Also ich kann nur sagen, ich fühle mich sehr wohl an dieser Stelle. Ich habe keine Veranlassung, irgendwas anderes anzustreben. Aber wer weiß, was alles kommt in der Zukunft. Und das ist aber jetzt einfach nicht der Zeitpunkt, darüber zu philosophieren.
Weil Sie sind ja gerade im besten Alter. Sie werden 60 im Dezember.
Ja.
Ist das für Sie, diese Zahl, macht Ihnen das zu schaffen?
Ehrlich gesagt nicht. Also ich habe da eigentlich noch nie Schwierigkeiten gehabt, weil ich sage, im Zweifelsfall, die Alternative ist halt immer sehr schlecht, es nicht zu erleben.
Genau.
Und ich fühle mich fit und deswegen bin ich da eigentlich vollkommen entspannt.
Werden Sie feiern oder haben Sie Pläne? Natürlich. Werden Sie verreisen? Oder?
Nein, ich feiere schon natürlich. Es muss gefeiert werden. Die runden Geburtstage müssen immer gefeiert werden.
Sehe ich genauso.
Ja.
Aber wenn Sie einladen bei Ihrem Freundeskreis, bei dem ganzen Kollegenkreis, das werden immer große Feste wahrscheinlich.
Ja, ich feiere in Etappen, weil sonst hat man ehrlich gesagt selber auch gar nichts davon. Ich habe schon eine relativ große Verwandtschaft die schon und viele enge Freunde, die dann einmal zusammenkommen. Und dann gibt es hier im Landtag eine Feier und von der Partei mache ich eine als Bezirksvorsitzende und dann ist auch schon wieder gut. Also wird in mehreren Etappen gefeiert, sonst wird es zu viel.
Sie haben ja auch enge Freundschaften, also auch mit, Sie haben enge Frauenfreundschaften, die gewachsen sind über ganz, ganz viele Jahre.
Ja, ja, also ich habe eigentlich viele Freundschaften.
Sind aber Sie nicht sogar Patentante von Sohn Monika, oder Tochter von der Monika Hohlmeier,
ja,
oder?
Ja, von der Monika Hohlmeier, von der Michaela bin ich Firmenpatin.
Oder genau, ich bin von evangelischer,
ja, genau, Firmenpatin. Das bis heute sozusagen eine enge Freundschaft, die uns da prägt und mit der Angelika Niebler auch seit vielen, vielen Jahrzehnten, mit ihrem Mann übrigens auch, also nicht nur mit der Angelika, sondern eigentlich kenne ich ihren Mann schon länger. Also da gibt es wirklich gewachsene, auch aus der Politik. Und das heißt jetzt immer, es gibt ja so eine Steigerung, Feind, Todfeind, Parteifreund, das stimmt natürlich nicht.
Nicht immer.
Nicht immer.
Genau.
Nicht immer. Nicht immer. Ja. Nicht immer. Die Uli Schaaf zum Beispiel ist auch eine, mit der ich mich wirklich sehr, sehr gut verstehe. Also aus der Politik gibt es wirklich gute Bekannte und Freundschaften, wo man auch wirklich sich darauf verlassen kann.
Aber Freundschaften ist wichtig.
Freundschaften ist wichtig. Ich habe aber auch sehr viele außerhalb der Politik.
Das meine ich eben jetzt nicht nur Politik, sondern eben auch.
Nein, und das als Korrektiv finde ich das immer ganz gut, weil wenn man sich nur noch in der politischen Blase bewegt, finde ich das auch ein bisschen einseitig. Und die geben einem dann Gott sei Dank auch den richtigen Feedback mit dem Blickwinkel eben von außen. Und das ist dann eben kein taktischer Ratschlag, der dann teilweise kommt, sondern einfach wirklich ein gut gemeinter freundschaftlicher Ratschlag. Und nicht zuletzt habe ich meine Schwestern, meine Familie, die sind schon als Korrektiv auch gut und richtig.
Sind Sie immer so als die vier eigener Mädels aufgetreten oder wie war das früher?
Ja, schon öfters, dass wir das Nachtleben auch unsicher gemacht haben. Durchaus auch zu viert, aber auch immer in unterschiedlichen Besetzungen. Also das war richtig lustig.
Ich arbeite ja auch sehr gerne, sehr viel. Also ich sehe das auch nicht als Stress, sondern das ist einfach mein Beruf. Mir macht das Spaß. Man verpasst vielleicht manchmal, klar, private Dinge verpasst man schon oft. Also bei mir ist es zumindest so gewesen. Wann haben Sie so den Moment verpasst, wo man sagt, okay, vielleicht doch nochmal Kinder, vielleicht doch nochmal heiraten?
Ja, das hat sich einfach schlicht und ergreifend nicht ergeben. Und dann haben sich halt Beziehungen auch aufgelöst, vielleicht auch durch die Belastung von der Politik. Das will ich jetzt gar nicht schönreden. Also das muss schon auch jemand erst einmal ertragen. Und irgendwann hat sich dann einfach die Frage nicht mehr gestellt. Ich hadere da aber nicht. Wie gesagt, ich habe das Glück, eine Großfamilie zu haben. Wenn ich die betütteln will, dann kann ich das jederzeit machen. Ich habe 7 Nichten und Neffen, und die haben jetzt auch schon wieder 9 Kinder. Also da kann ich mich gut beschäftigen, wenn ich will.
Ja.
Aber deswegen hat mir da eigentlich nie was gefehlt. Aber ich habe die Frage natürlich immer bekommen und
mutmaßen. Die werden sie auch immer weiter bekommen. Ich kriege die auch immer wieder gestellt. Warum bist du nicht verheiratet? Wieso hast du keine Kinder?
Genau.
Ich habe auch 6 Patenkinder. So. Also das Leben ist ja auch schön, wenn man nicht verheiratet ist. Es ist vielleicht sogar manchmal schöner, dass man nicht verheiratet ist.
Viele können sich es, glaube ich, nicht vorstellen, weil viele nicht allein sein ertragen können.
Genau.
Ich habe da noch nie Schwierigkeiten gehabt. Ich bin oft einmal so froh, wenn
ich bin froh,
abends heimkomme und die Tür zumachen kann.
Und nicht mehr sprechen müssen, genau.
Genau.
Das kenne ich auch. Genau.
Das sind wir uns schon einig.
Genau, nee, das kenne
ich auch. Du kannst es auch nicht nachvollziehen, oder wie?
Du bist ja nie allein.
Na, ja, doch schon. In meiner Wohnung bin ich schon allein.
Wann ist die Frau denn mal allein?
Ja, doch, es gibt ja Momente, wenn man in seinem Wohnung oder Haus, da ist man alleine. Und dann ist man auch gerne mal alleine. Aber das muss man natürlich auch aushalten können. Genau,
ja. Also aber da habe ich noch nie Schwierigkeiten gehabt. Aber wie gesagt, wenn ich Gesellschaft suche, dann hätte ich eigentlich kein Problem. Ich finde jederzeit irgendjemand, wenn ich zum Ratschen irgendwo hin will.
Wo ist denn Ihre Heimat jetzt?
Nach wie vor, da wo ich geboren bin.
In dem Ort?
Ja.
Da leben Sie?
Genau, nach wie vor.
Das ist dann?
Feldkirchen-Westerham.
Feldkirchen-Westerham.
Also nicht das bei Riem, sondern das bei Irschenberg da.
Aber das heißt, Sie kennt da jeder?
Sehr viele zumindest.
Ja. Ihre Familie ist da nach wie vor verankert?
Ja, also mein Vater ist ja schon gestorben, meine Mutter ist leider im Altenheim.
Wie alt ist Ihre Mutter jetzt?
Die wird jetzt 93 in ein paar Tagen.
Und verfolgt die noch mit, was Sie so machen? Achso, geht leider nicht. Okay.
Leider. Ja. Sie erkennt mich schon noch, mehr oder weniger, aber es ist schon schwieriger. Aber sonst, meine Schwestern wohnen alle da und ein Teil der Nichten und Neffen auch, ein Teil aber nur. Aber zumindest in der Umgebung.
Sagen die Tante Ilse eigentlich?
Nein, Tante Ilse. Die haben nur immer Ilse, die war immer für den Blödsinn zuständig.
Ja, meine sagen lustigerweise Tante immer.
Echt?
Ja.
Nee, das
finde die ganz nicht toll. Also ich, das akzeptiere ich auch, aber wenn es dann wenn das Wort Tantchen fällt, da finde ich dann, da steige ich aus. Das finde ich dann doch zu hart. Aber Tante finden die ganz toll, wenn die das sagen dürfen.
Das hat es bei uns eigentlich komischerweise nicht. Also ich habe zu meinen Tanten zum Teil Tante gesagt, aber manche auch nicht, weil die jünger waren. Aber die haben das nie gesagt. Also da wäre überhaupt nicht die Frage aufgekommen, dass die Tante sagen würden.
Aber das heißt, es ist ja dann auch, das ist ja auch ein geschützter Raum für sie dann.
Genau.
Man kennt sie, man lässt sie in Ruhe, man passt auch wahrscheinlich unterbewusst ein bisschen auf, dass da keiner irgendwie vorm Haus steht und blöde Dinge macht.
Ja, da gibt es eigentlich
keine. Nein, das ist ja schön, ja, weil es schön, weil's ja so gewachsen ist.
Aber ich kann auch bei uns aufs Volksfest gehen oder aufs Gaufest und die kennen mich alle und da kann ich auch in der Bar sein und können wir auch Spaß haben, es ist unproblematisch. Da werde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht wirklich, also zumindest von den Alteingesessenen überhaupt nicht belästigt. Wenn, dann sind vielleicht irgendjemand, die mal eine Frage haben, das ist auch in Ordnung. Die halt sagen, ha, sie hier und so weiter.
Politischer Natur.
Ja, die dann, das kann ja auch passieren, ist ja eine Ordnung. Die dürfen,
also ja.
Ich habe da jetzt auch keine Berührungsängste. Aber sonst, ich kann zum Einkaufen gehen, alles ganz normal. Fahr da mit dem Radl mit und was weiß ich was. Alles gut.
Tragen Sie eigentlich lieber jetzt auch in Ihrem Amt eher Hosenanzüge, eher Kostüme, eher Dirndl? Wo fühlen Sie sich wohler? Worin?
Also, das hat mit der Situation zu tun. Also wenn ich natürlich auf ein Traditionsfest bei uns gehe, natürlich in Tracht und je nachdem, was halt auf der Tagesordnung steht, ist dann ein Kostüm angesagt oder ein Hosenanzug. Da bin ich eigentlich flexibel. Also ich habe alles.
Wenn Sie jetzt nachdenken, sagst du, ist der Geburtstag, okay, was kommt alles noch so im Leben? Was würde ich mir gerne vielleicht nochmal erfüllen oder wo würde ich gerne mal hinreisen? Gibt es da so einen Wunsch?
Also ehrlich gesagt überlege ich mir immer noch so Alpenüberquerung ab.
Ja, da sind wir beim Thema.
Zwar nicht zu Fuß, weil man mit dem Knie ein bisschen Schwierigkeiten macht, aber mit dem Radl bin ich jetzt in der Tat am Überlegen, ob ich das mal irgendwann noch mache. Also nächstes Jahr ist vielleicht beim Bundestagswahl ein bisschen ungünstig, der Zeitpunkt im Sommer, aber das kann ich mir durchaus mal vorstellen, dass ich das noch mache.
Man muss es einfach machen. Ich hatte alles gekauft, das liegt, ne? Und ja. Ich wollte es ja jetzt machen, im Sommer muss es dann verschieben, aber das kann ich verstehen, weil das ist schon nochmal, also ich bin ja den Jakobsweg gegangen, ja. Und dieses Wandern, dieses Laufen, das reinigt auch im Kopf nochmal ganz viel.
Ja, und ich fahre halt gerne mit dem Radl und Gott sei Dank altersangepasst mit dem E-Bike braucht man sich nicht schrecken lassen von irgendwelchen.
Fahren Sie E-Bike jetzt inzwischen?
Ja, Gott sei Dank vor Corona haben wir das Ding noch gekauft. Das hat mich über Corona gerettet, muss ich ehrlich sagen. Also das war die Zeit, wo ich wahrscheinlich so viel Radl gefahren bin, wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Und das war natürlich super, weil das konnte man ungeniert auch machen. Und das war super.
Aber so kleine Räume, um Sport zu machen, das ist, glaube ich, auch immer wichtig, ne? Gerade auch in dieser Position.
Ja, auf alle Fälle. Also das ist für mich eine der Entspannungen. Oder einfach in den Wald rausgehen. Also einfach, ich bin zum Beispiel jemand, der ungern, ich bin nicht jemand, der so zuschaut beim Sport, sondern ich mache lieber selber die wenige Zeit, die ich habe, selber Sport, weil ich sitze sowieso die ganze Zeit irgendwo im Auto oder am Schreibtisch und dann ist die Zeit, wo ich frei habe, würde ich mich selber gern bewegen und nicht wieder irgendwo sitzen und zuschauen. Das ist nicht Missachtung der tollen Sportler, die da irgendwo auftreten und gibt es in Bayern Gott genügend, die man anschauen könnte, aber sondern einfach das Zeitmanagement, das dann da für mich das Relevante ist.
Also ruhig sitzen fällt Ihnen schwer?
Ja, das hat es schon als Kind nicht gegeben.
Wenn Sie jetzt zurückblicken, wenn Sie mal gucken, manchmal denkt man ja, wäre ich links abgebogen, wäre es vielleicht anders gekommen, wäre ich rechts abgebogen. Gucken Sie da zurück oder sagen Sie, es ist alles richtig, so wie es ist? Oder gibt es einen Punkt, wo Sie sagen, hätte ich vielleicht anders machen sollen?
Nicht mit Gram, sondern ist nur die Frage, wie hätte es sich vielleicht entwickeln können. Also das wäre einfach nur spannend, wenn man sagt, was wäre gewesen, wenn. Also was wäre gewesen, wenn ich das Gymnasium fertig gemacht hätte, hätte ich dann vielleicht Physik studiert oder was weiß ich, was wäre in die Forschung gegangen. Also das, also nicht als Gram. Ich bin sehr, sehr im Reinen mit meinem Lebensweg, weil das auch ein bisschen ein ungewöhnlicher Lebensweg ist. Und ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nicht irgendwie, oder andersrum, andere finden es als Role Model auch ganz toll. Aber trotzdem wäre es spannend, wie es anders verlaufen wäre. Aber nur einfach als Neugier, weniger als, dass man was verpasst hätte oder sowas.
Haben Sie jemals einen Heiratsantrag bekommen?
Nein.
Bereuen Sie das?
Es war kurz davor angeblich, aber dann war es halt nicht so.
Haben Männer Angst, weil sie so erfolgreich sind? Haben die Angst vor Ihnen?
Das müssen Sie jetzt die Männer fragen, aber ich glaube, es ist für einen Mann schon schwierig, das zu ertragen, wenn dann die Frau im Mittelpunkt steht. Das ist einfach von den Männern in dem Alter, die jetzt adäquat wären sozusagen, auch nicht ganz einfach fürs eigene Rollenverständnis. Es ist vielleicht am Anfang ganz spannend, aber wenn das dauernd so ist und einmal immer zurückstecken und die Terminplanung richtet sich dann nach der Frau, glaube ich, ist das für manche Männer schon schwierig.
Wenn es ein starker Mann ist, der hält es aus.
Die suchen sich aber meistens keine solche Frauen.
Auch das stimmt. Ja. Ich danke Ihnen, Frau Aigner. Vielen Dank.